Am 9. November war ich hier in Leipzig. Ich kann mich erinnern, dass ich dort etwas eingeschränkt war. Es war ja ein nasskalter Monat und ich hatte Rückenschmerzen und ja, habe also so Dienst am Telefon gemacht. Das war sozusagen meine, ja, die Zeit im November. Ja, ja, ich habe das am Fernseher direkt live verfolgt. Und war äußerst verblüfft. Und mir war klar, dass das also eine ungewöhnlich starke Wirkung haben wird. Also zum einen natürlich war klar, das System bricht zusammen. Also wenn die Grenzen offen sind, bricht das System zusammen. Wenn es also nicht mehr unter Druck gesetzt wird, wird implodieren, ne? Das war klar.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Rolf Michael Turek erinnert sich noch lebhaft an den Herbst 1989 und wir treffen den früheren evangelischen Pfarrer in seiner Wohnung in Leipzig.
Und das hat einen Grund. Denn wenn wir für diesen Podcast mit Menschen über die friedliche Revolution sprechen, geht es sehr schnell und auch sehr oft um das Thema Kirche.
Und das ist überraschend für uns, denn die DDR hat jahrzehntelang alles dafür getan, die Kirchen aus dem Leben der Menschen zu verdrängen.
Deshalb fragen wir uns, welche Rolle genau haben die Kirchen gespielt und warum waren sie für die Ereignisse im Herbst 89 so wichtig?
Und darüber sprechen wir mit dem evangelischen Pfarrer Rolf Michael Turek und wir sprechen mit dem katholischen Pfarrer Martin Montag.
Wir sind die Journalisten Pierre Gimlich und Björn Menzel und wünschen viel Spaß beim Hören.
Das war immer, das ist bis heute eine theologische Frage auch, oder? Die Frage also, wie, für was ist die Kirche offen? Welche Bereiche gehören zur kirchlichen Arbeit und welche nicht? Und da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Ich hatte eine andere Überzeugung, dass die Kirchen, und das heißt also, die Kirchen sind für mich Gemeindeglieder, Gemeinden, dass sie auch eine politische Auftrag haben, dass sie auch den Auftrag haben, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Das hat sich dann auch fortgesetzt, also nach der sogenannten Wende oder der friedlichen Revolution. Ich habe dann auch gefragt, was ist jetzt unsere Aufgabe? Wir waren dann mit der jungen Gemeinde im Keller der Staatssicherheit und haben dort auf der Kegelbahn, also Akten gesichtet und Akten zugeordnet, weil wir sagten, in der Zeit, es ist jetzt wichtig, nicht die Menschen, die dort gearbeitet haben, auch das System, das Unterdrückungssystem zu zerschlagen, damit also demokratische Verhältnisse möglich werden und haben dort uns eingesetzt.
Rolf Michael Turek ist in den 80er Jahren Pfarrer der Markusgemeinde in Leipzig im Stadtteil Reutnitz. Die Gemeinde hat keine eigene Kirche mehr. Das Gotteshaus ist in den 70er Jahren gesprengt worden. Die Mitglieder treffen sich in Räumen des Pfarrhauses. Und das öffnet Turek, damit sich Menschen zu verschiedenen Themen zusammenfinden können.
Und so war also in der Markusgemeinde die Gruppenarbeit stark angebunden. Also auch trockene Alkoholiker, Bibelarbeitsgruppen, Frauengruppen. Und unter anderem sind dann auch Vertreter von Gruppen auf mich zugekommen mit der Frage, ob es denn möglich sei, Gruppenveranstaltungen, aber auch andere Veranstaltungen bei uns zu machen. Da ich davon ausgegangen bin und habe damit auch in der Gemeinde geworben, dass es kein Eigentum im eigentlichen Sinne gibt, sondern es ist alles anvertrautes Gut, mit dem man zu wuchern hat, ja, im besten Sinne. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, Räume zu haben, Telefon zu haben, Druckmöglichkeiten zu haben, geht es auch darum, danach zu fragen, wie kann das anderen zur Verfügung gestellt werden, für die es hilfreich sein kann. Und so ist es dazu gekommen, dass also sowohl Telefon, Räume, auch Gruppengespräche, vorbereitende Gespräche bei uns stattfinden konnten.
Die Markusgemeinde wird so zu einem Anlaufpunkt für junge Leute, die dort übernachten, wenn zum Beispiel in Leipzig Konzerte stattfinden. Und laut Turek wird die Gemeinde in den Jahren 88 und 89 noch einmal deutlich häufiger als Unterschlupf genutzt. Wir treffen auch Martin Montag, einen katholischen Pfarrer, der 1989 in Zellamelis in Thüringen seine Gemeinde hat. Und wir wollen von ihm wissen, wie er sich an die Zeit erinnert.
Also viele Dinge, die gewesen sind, waren ökumenisch geprägt. Das heißt, das haben wir immer zusammen gemacht. So war das damals auch in Suhl. Friedensgebete, Demonstrationen gemeinsam vorbereitet, gemeinsam durchgeführt. Und wenn man dann noch so ein Stück weiter zurückblendet, ich bin 6 Jahre vorher Kaplan in Arnstadt gewesen, da spielte für uns als katholische Kirchengemeinde die Ausreiseproblematik eine große Rolle. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass da, das wird 87 oder 88 gewesen sein, eine relativ große Gruppe auf einmal im Samstagabendgottesdienst erschien und hinterher drum gebeten haben, ob sie nicht von uns einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie sich treffen können. Das haben wir dann auch gemacht. Aber alle anderen Dinge sind im Grunde ökumenisch geprägt gewesen.
Ökumene heißt, katholische und evangelische Kirchen arbeiten zusammen.
Im Unterschied zu anderen Ländern im Ostblock, Polen, Tschechien, Slowakei und, hat in der DDR kein Pfarrer im Gefängnis gesessen. Das heißt, wir hatten im Grunde genommen so eine Art Schutzbrief, wenn man so will. Und von daher sind die Seelsorger eben auch gefragt gewesen im Management von verschiedenen Sachen, die Leuten sehr gefährlich hätten werden können. Und natürlich auch dadurch, dass wir gesagt haben, wir können unsere Räume zur Verfügung stellen. Also wenn ich jetzt noch mal weiter zurückblende auf das Jahr 1978, da bin ich noch kein Seelsorger gewesen. Da kamen in Erfurt ältere Damen mit Jugendlichen zusammen und haben überlegt, wie geht's euch, wie geht's uns? Das war die Zeit, als Margot Honecker den Wehrkundeunterricht eingeführt hat. Und seit dieser Zeit, das war also in Erfurt, war das dort das erste Friedensgebet, was in der St. Lorenzkirche, in der katholischen Kirche installiert wurde. Und als ich 80 dort Kaplan gewesen bin, da haben wir dann im Zusammenhang mit der ersten Friedensdekade 10 Tage lang, 24 Stunden rund um die Uhr Friedensgebet gehalten. Also das sind so Geschichten, wo man sagt, da sind wir schon als Seelsorger gefragt gewesen in der Vermittlungsrolle, aber eben vor allen Dingen auch dadurch, dass wir sagen konnten, wir stellen die Kirchen und auch unsere Gemeinderäumlichkeiten zur Verfügung.
Pfarrer Montag erzählt uns, dass die katholische Kirche den Jugendlichen zum Beispiel bewusst Schutz gegeben hat. Aber er erzählt uns auch, dass sich die katholische Kirche übergeordneter sieht.
Da muss man sicherlich ein kleines Stückchen historisch auch ausholen, indem man schlicht und ergreifend erstmal sagt, katholische Kirche ist Weltkirche. Also das spielt DDR nur sekundär eine Rolle. Und sekundär heißt im Klartext, wir haben uns immer gefühlt verbunden mit allen anderen. Also wer Christ in der katholischen Kirche ist, der ist eben nicht nur in seiner Gemeinde verordnet, sondern der hat auch noch andere Beziehungen. Ne? Der hat vor Ort seinen eigenen Bischof, der hat aber auch in Rom einen, der diese Kirche lenkt und leitet. Und von dort her gesehen ist die Rolle der katholischen Kirche immer auch dem Staat gegenüber eine sehr distanzierte gewesen. Also im Unterschied zur evangelischen Kirche, da ist ja dann am Ende auch gesagt worden, Kirche in der DDR, dieses Sprachmodul haben wir nie gebraucht. Und katholische Kirche ist immer Weltkirche.
Kirche ist für mich auch anders als im Katholischen nicht so stark institutionell gefasst. Also Kirche repräsentiert sich meines Erachtens gerade im evangelischen Raum in erster Linie in den Gemeinden, die sehr stark autark sind. Das heißt, es geht darum, wie vor Ort die Kirchenvorstände, die Gemeinden, die Pfarrerinnen und Pfarrer ticken. Also welche Überzeugungen sie haben. Dadurch war auch in der evangelischen Kirche viel mehr möglich, weil es nicht so autoritär zuging wie in anderen Gemeinschaften, sag ich mal. Also das heißt, und der Staat hat das auch nie richtig begriffen, dass es nicht möglich ist, von oben runter zu regieren, sondern es ist eine andere Grundverfassung, die für die Kirchenleitung natürlich auch nicht ganz einfach ist.
Den Raum der Kirchen nutzen die Menschen nicht nur innerhalb der Gemeinden. Er wird für sie auch zur Basis, um nach außen zu gehen, in die Öffentlichkeit, in die Gesellschaft der DDR. Denn nach und nach machen immer mehr Mutige ihre Forderungen nach Veränderungen öffentlich.
Die äußeren Rahmenbedingungen waren so, dass also den Kirchen Privilegien zur Verfügung standen, die anderen nicht zur Verfügung stehen. Das war der Zugang zum Telefon. Das klingt etwas eigenartig heute, aber müssen Sie vorstellen, es gab Häuser, in denen es kein einziges Telefon gab. Wir hatten im Pfarrhaus einen Telefonanschluss, den wir uns alle teilten miteinander. Es war die Möglichkeit zu drucken, also Spiritus-Umdrucker, das, was im Laufe der Zeit auch verblasst, ja? Aber die Möglichkeit zu drucken, auch mit starken Auflagen natürlich, aber überhaupt zu vervielfältigen. Es gab die Möglichkeit, Öffentlichkeit herzustellen. Zum Beispiel, wenn es darum ging, sagen wir in der Zeit 89, Menschen wurden auf dem Vorplatz vor der Nikolaikirche auf die Lastwagen getränkt, geworfen, wie auch immer. Und es gab die Idee, wir können uns gegenseitig schützen und auch die, die dort sozusagen abgeführt werden, indem wir ihre Namen bekannt machen. Deshalb gab es immer welche, die sagen, Name, Name, Name. Andere schrieben das mit. Dann wurde das, wir hatten das auch über unsere Telefon weitergegeben, dann wurden wir angerufen von den, wir mussten gar nicht selber anrufen, wir wurden angerufen von den verschiedenen Bezirksstädten, von den Gemeinden dort, die nach den Namen fragten. Und die dann diese Informationen in ihre Friedensgebete mit übertrugen, sodass wir ein Verteilungssystem hatten, was auch nicht so schnell gestört werden konnte, also so eine Art Kleinverteilungssystem. Dann der Zugang hier in Leipzig nochmal durch die Messe zu den Westmedien. Manche Aktionen waren ja abgesprochen in dem Sinn, dass Gruppenmitglieder sagten, okay, ihr seid da, also gerade zur Messe konnten Journalisten ungehindert einreisen, ihr seid da, wir haben Folgendes vor, also gerade diese Plakataktion vor der Nikolaikirche, die dann um die Welt gegangen ist, das war auch nicht mit den Medien abgesprochen, aber die Medien wussten Bescheid, da passiert was. Dieses Informationssystem hat eine große Rolle gespielt und die Möglichkeit, über Räume zu verfügen, ohne dass stark eingegriffen werden kann.
Viele Menschen wurden ja verhaftet. Und wie konnte die Kirche und warum diesen Schutz bieten quasi? Oder konnte sie das gar nicht?
Ich war der Überzeugung, dass die Kirche Schutz bieten kann, habe das auch selber erlebt. Ich sollte dann auch, habe ich dann auch später erst aus den Unterlagen erfahren, auch ruhig gestellt werden, indem ich eingezogen werde als Reservist zur NVA, also zur Volksarmee. Und das war ungewöhnlich und da habe ich mich sofort an die Verwaltung, also ans Landeskirchenamt gewandt und habe dann einen Schutzbrief bekommen. Also einen Schutzbrief, den ich dann bei dem Gespräch zur Einberufung übergeben habe. Die haben den geöffnet und konnte dann gehen. Also es gab einen Schutz.
Diesen besonderen Schutz, unter dem die Pfarrer in der DDR stehen, den können sie einsetzen, anderen Menschen zu helfen. Das erzählt uns auch Martin Montag.
Da kam ein Jugendlicher in Arnstadt und sagte, der Direktor der Schule habe in der Betriebszeitung veröffentlicht, dass bei ihm niemand Abitur macht, der sich nicht für 3 oder mehr Jahre Armee verpflichtet. Und an der Stelle bin ich dann in Absprache natürlich, sowohl mit dem Generalvikar als auch mit meinem Pfarrer, zum Vorsitzenden des Rates des Kreises gegangen und habe diese Geschichte verhandelt und habe ganz deutlich gesagt, er hat die Macht, den Direktor zurückzupfeifen. Tut er das nicht, weiß der Vorsitzende des Rates des Kreises genau, ich habe die größere Öffentlichkeitswirksamkeit. Also ich habe ihn sozusagen erpresst. Und damit war die Sache dann auch wieder vom Tisch.
Also wir fassen einmal kurz zusammen. Die Kirchen sorgen in der DDR für einen geschützten Raum, in dem jeder seine Meinung sagen kann, auch wenn manchmal die Stasi zuhört. Die Kirchen stellen mit ihren Telefonen, Druckmaschinen und Medienkontakten Öffentlichkeit her. Und die Kirchen werden so zur Basis für Aktionen, die sich an die Bevölkerung richten. Sie sorgen aber auch dafür, dass Menschen in der DDR über die Mauer hinweg Kontakt zu Westdeutschen bekommen.
Also es hat zum Beispiel zwischen den Studentengemeinden Kontakte gegeben, dass also westliche Studentengemeinden hier in die DDR gekommen sind zu Besuch und auch Kontakte, lebendige Kontakte gepflegt haben. In gleicher Weise haben wir das in der Jugendarbeit probiert, dass also kleinere Jugendgruppen, ich weiß das noch, aus Freiburg oder aus Würzburg zu uns gekommen sind und dass wir da auch diese Kontakte versucht haben zu ermöglichen. Es war natürlich immer nur eine Einbahnstraße, das muss man wissen. Aber viele dieser Kontakte, die sind geblieben bis zum heutigen Tag. Die laufen über Jahrzehnte, auch wenn die, die das damals begonnen haben, jetzt schon Kinder und Kindeskinder haben.
Für den evangelischen Pfarrer Rolf Michael Turek beginnt Ende der 80er Jahre eine, wie er sagt, tolle Zeit. Endlich hat er das Gefühl, mit seinem Handeln etwas zu bewegen. Das war über viele, viele Jahre nicht so. Und er erinnert sich noch heute ganz genau an den Punkt, an dem die friedliche Revolution Fahrt aufnahm.
Also ein Zeitpunkt waren für mich ganz deutlich, wo sich Gruppen bildeten, die politische Ziele im Auge hatten. Wo es darum ging, der Nationalen Front einen Gegenkandidaten zur Konkurrenz hinzustellen. Also der Versuch, die verschiedenen Gruppen miteinander unter dem Dach zu vereinen, um dann zur Wahl anzutreten. Ne? Und dann natürlich nochmal bei der Kommunalwahl, weil die Beobachtung, die Auswertung der Kommunalwahl im Mai war eine logistische Herausforderung. Es mussten Leute geworben werden, die in den Wahlzentren das beobachteten, aufschrieben. Es mussten die Informationen zusammengetragen werden. Die Informationen mussten ausgewertet werden. Die Informationen mussten dann auch bekannt gemacht werden. Und dass das funktionierte, gerade mit der Auswertung der Kommunalwahl, war für mich ein Zeichen dafür, es ist auch möglich, dass die Gruppen miteinander zusammenarbeiten können. Das war ja immer eine große Herausforderung, dass innerhalb einer Gruppe, die ist arbeitsfähig, aber wie gelingt es, dass die ganz verschiedenen Gruppen auch koordiniert an einem Ziel arbeiten? Und das ist dort gelungen. Da dachte ich, ja, das ist für mich so ein Knackpunkt gewesen.
Ab jetzt ist die Geschichte bekannt. Friedensgebete in vielen Gemeinden, Proteste, die auf die Straße kommen, Fall der Mauer. 35 Jahre später sitzen wir im Wohnzimmer von Martin Montag. Er ist mittlerweile im Ruhestand und wohnt in Meiningen. An seiner Wand hängt eine auffällige Collage, ein Bild, um das Stacheldraht geschlungen ist.
Das Bild, wo der Stacheldraht rumgruppiert ist, ist mein Primizbild. Ich bin 1980 zum Priester geweiht worden und habe mir dieses Bild, die Kreuzigungsszene von Hans-Peter Lietzenburger, gewählt. Und dazu drei verschiedene Geschichten mit Stacheldraht. Der am meisten verrottete ist von der Staatssicherheitsurhaft in Suhl. Der am blankesten ist aus Wendehausen. Und dieser hier ist aus der Nähe von Bratislava in der Slowakei, wo ich auch viele Freunde habe. Also für mich bleibt da Erinnerung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ich auch immer wieder sagen, Sternstunde der Menschheit, dass es das alles nicht mehr gibt.
Die Gespräche mit den beiden Pfarrern sind für uns etwas Besonderes. Sie fassen doch einmal zusammen, was uns viele Menschen schon vorher skizziert haben.
Der DDR-Staat hat alles dafür getan, die Kirchen aus der Gesellschaft zu verdrängen. Doch genau die Kirchen haben einen wesentlichen Anteil daran, dass es die DDR nicht mehr gibt. Kurzum, die Kirchen haben eine besondere Rolle in einer besonderen Zeit.
Vielen Dank, Rolf Michael Turek und Martin Montag, für Ihre persönlichen Eindrücke. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Jeden Monat gibt es eine neue Folge, kostenlos und überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Hören.
Und wir freuen uns über Anregungen und Feedback gern per Mail an presse.neuigkeit@gmail.com.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.